des Siegfrieds mir so viele neue Blätter gegeben, dass ich die, die ich beschrieben habe, gar nicht mehr finde. Du hast aber keine weggenommen, oder? Drei neue Blätter. Das ist ja lustig. Was seid ihr? Ah, war hell, ganz hell. Oder? Nee. Ich habe zwei beschrieben gehabt, aber die sind. Hast du die weggetan? Nein,
nein. Ich habe eine weggetan. Ich will nicht.
Es gab keine neuen mehr. Es gab keine neuen mehr, da muss man neu kaufen. Das hier ist eins davon, aber das ist nur, falsch, okay, ich muss die rein. Okay, das kriegen wir gelöst. Solange sie noch da sind, kriegen wir sie auch gezeigt. Kein Problem. Vielen Dank. Das wollte ich gerne sehen. So, hier haben wir den Titel für heute. Liebe der alternative Lebensstil. Wir haben ja jetzt schon, ich glaube, das ist das vierte, der vierte Teil über dieses kleine Wort Liebe. Letztes Mal, ihr erinnert euch vielleicht noch, haben wir über Vaterschaft, über Vaterliebe Gottes gesprochen. Diesmal gehen wir ein bisschen in eine andere Richtung. Alternativ ist ja ein sehr verbreitetes Wort zur Zeit. Ich habe es mal nachgeschlagen. Alternative bedeutet laut Wikipedia die Möglichkeit zur Entscheidung zwischen zwei Optionen oder Dingen. Das Adjektiv alternativ spielte im 18. und 19. Jahrhundert keine bedeutende Rolle. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich jedoch unter dem Einfluss des amerikanischen Englischen die Bedeutung, konkurrierend mit den bestehenden Normen. Alternativ oder die Alternative oder alternativ sein bedeutet also unter anderem konkurrierend mit den bestehenden Normen beziehungsweise eine andere Lebensweise vertretend. Für die Menschen- und umweltfreundlicher angesehenen Formen des Zusammenlebens eintretend. Das soweit Wikipedia, der neue Brockhaus. Lebensstil, das zweite Wort. Wir wissen, es gibt zahlreiche Lebensstile. Manchmal könnte man fast denken, für jeden Menschen einen eigenen heutzutage. Lebensstil ist Vielseitigkeit in unserer Kultur, vor allem hier im Westen. Im Neuen Testament weist uns Gott auf einen alternativen Lebensstil hin. Und dieser beinhaltet zwei Schwerpunkte. Schwerpunkt 1 ist Glauben oder Vertrauen an Gott und sein Wort. Das ist eine substanzielle Eigenschaft des göttlichen Lebensstils. Und das zweite ist Liebe als Grundlage für alles im eigenen Leben. Und dieser Lebensstil, der ist dann tatsächlich konkurrierend mit den bestehenden Normen beziehungsweise eine andere Lebensweise vertretend. Könnt ihr dazu ja sagen? Ja, also mir fällt das immer mehr auf, je länger ich diesen Lebensstil pflege und ich vor allem damit anderen Menschen zu tun habe, die ihn nicht pflegen, dann fällt das einfach auf. Das fällt einem auf, wenn man die Filme heutzutage anschaut oder sich Serien reinzappt. Da ist definitiv ein Unterschied da zwischen dem Lebensstil, den wir versuchen zu leben, mit seiner Kraft und mit seinem Geist, und zwischen dem, was normal ist in unserem Land. Das heißt also, wir vertreten eine andere Norm. Norm ist ein Wort für Normalität. Also unsere Normalität ist eine andere als die von vielen Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben. So lasst uns zusammen diese Alternative anschauen und uns sowohl mit deren Frucht wie auch mit deren Herausforderungen beschäftigen. Ich beginne, wir haben heute einige Bibelstellen, also für die, die das Wort gerne intensiver kauen, ihr habt heute Gelegenheit dazu. 1. Korinther 3, 1 und 3. Allerdings, schreibt Paulus, konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, so dass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist. Kenneth Copeland schrieb zu diesem Thema einmal etwas. Ich möchte es gerne wörtlich vorlesen. Wenn du genau wissen willst, wie geistlich du wirklich bist, dann sei ein Fruchtkontrolleur und untersuche dein Leben und finde heraus, wie viel von der Frucht der Liebe dort vorhanden ist. Bist du in deinem täglichen Zusammenspiel zu Hause und in der Arbeit sanft und freundlich? Bist du rücksichtsvoll und höflich? Bist du empfindlich und schnell beleidigt oder bist du geduldig und vergibst, wenn andere dich falsch behandeln? Diese Dinge, sagt Kenneth Copeland, sind der Maßstab für wahre Geistlichkeit. Die meisten Christen scheinen das nicht zu wissen. Sie denken, wenn eine Person Visionen und Träume hat, weissagt und Berge versetzenden Glauben hat, dass diese Person dann ein wahrer Mann oder eine wahre Frau Gottes sein müssen. Aber das ist nicht der Fall. Die Bibel sagt uns, dass man jede Art geistliche Gabe und Kraft haben kann, die es nur gibt, das aber nicht zählt, wenn man keine liebevolle Person ist. Selbst wenn du von neuem geboren bist, bist du immer noch fleischlich, irdisch gesinnt und unreif. Mit anderen Worten, du magst ein Teil von Gottes Familie sein, aber du bist erst ein Baby und kennst ihn noch nicht sehr gut. Das sind Worte, da kann man drüber nachdenken. Ich glaube, er hat recht. Ehrlich gesagt weiß ich es sogar, weil ich habe die Bibelstellen alle gelesen, auf die er anspielt. Nehmen wir mal 1. Johannes 4, 7 und 8. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Wow. Und noch was. Wenn wir Frucht inspizieren müssen, müssen wir Frucht auch definieren. Und Galater 5, eine Stelle, die viele von uns sehr wohl kennen, sagt hier drüber etwas Entscheidendes aus. Ich lese die Verse 22 und 23a. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wichtiger Unterschied, nicht nur er ist anwesend, er herrscht. Irgendwas beherrscht uns immer, stimmt's? Irgendein Geist beherrscht uns. Im Streiten anderer, als wenn wir liebevoll sind. So, wenn also der Heilige Geist uns beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn du das dir im Griechischen anschaust, dann steht da so ungefähr, die Frucht ist, Doppelpunkt, Liebe, Doppelpunkt. Sowie, wenn die anderen 8 Begriffe in der Liebe enthalten wären. Sozusagen 8 Geschmacksrichtungen der Liebe. Eine Liebe mit 8 Geschmäckern. Deswegen ist es auch unmöglich, in der Liebe zu wachsen, ohne dass du die anderen 8 auch entwickelst. Jemand, der ungeduldig bleibt, und zwar ohne Veränderung, der hat sich in der Liebe nicht verändert. Stimmt's? Weil Geduld ist einer der Teile. Niemand ist von heute auf morgen perfekt. Es ist ein Prozess, wir entwickeln uns. Aber wenn seine Liebe in mir ist und durch mich Ausdruck findet, dann verändert sich alles an diesen 8 Begriffen. Du wirst mit Menschen, die du liebst, viel geduldiger sein. Oder ist es nicht so? Ja, manchmal nicht. Aber dann frage ich mich, liebe ich sie denn gerade in dem Moment, wenn ich ungeduldig bin? Oder liebe ich in dem Moment nicht vielleicht mich und meinen Zeitplan viel mehr als die Person, die gerade mir hier einen Strich durch die Rechnung macht? Weil sie mich warten lässt, oder? Wen liebe ich in dem Moment? Wenn es jemand ist, den ich in dem Moment von Herzen liebe, dann bin ich großmütig. Dann sage ich, es nicht schlimm. Komm, ich bin ein bisschen verspätet, es geht schon klar. Wir holen das wieder auf. Ja. Oder ich bin wie der Bruder eben aus dem Beispiel von dem Opferzeugnis. Ich lege dann von mir noch was rüber und sage, ich, sorry, aber wir sind ein bisschen zu spät gekommen. Ohne, dass ich die Person erwähne, sage, es ist ihre Schuld. Liebe erträgt und übernimmt sogar teils Schuld freiwillig. Wenn Freude in deinem Leben nachlässt, dann hast du in einem Bereich deines Lebens die Liebe verlassen. Das ist eine wichtige Botschaft für einige hier. Wenn du merkst, dass Freude irgendwie nicht mehr vorhanden ist, du machst noch all die richtigen Dinge und du ziehst dein Glaubensleben irgendwie durch, aber Freude ist schon seit Wochen kein Gast mehr in deinem Haus, dann bitte geh zurück zur Liebe. Das betrifft jeden dieser 8 Bereiche. Wenn irgendwas hier von längere Zeit fehlt, dann hat man einen schlechten Tag. Aber wenn ich mit Gott zusammenkomme, dann ändert sich das auch wieder. Aber wenn ich über längere Zeit etwas vermisse, Geduld vermisse, Treue oder Zuverlässigkeit vermisse, Selbstdisziplin vermisse oder Frieden vermisse, dann fehlt etwas an der Liebe. Dann bin ich in irgendeinem Bereich meines Lebens nicht in der Liebe gewandelt und habe es nicht in Ordnung gebracht. Liebe ist nicht umsonst das Kernthema der Bibel. Vor allem das Kernthema von Jesus selbst, der ja sagt, ich bin die Liebe. Gott ist die Liebe. Wenn die Liebe fehlt, fehlt immer auch der Rest. Also wenn wir Fruchtinspektoren, das ist für mich der erste Punkt gewesen gerade, inspiziere deine Frucht ab und zu. Schau dir Galater 5 an. Schau, wo du stehst und halt einen ehrlichen Spiegel dir vor. Einen, der dir hilft. Oder frag mal deinen Zeller oder deinen Mentor. Dein Ehepartner ist der Beste übrigens. Du, wie empfindest du meinen Liebeslevel? Ich lese dir mal 8 Worte vor. Findest du mich da irgendwo? Und er sagt, nee. Dann hau nicht sofort zurück, sondern frag mal, warum nicht. Oder wo hat sich was verändert? Oder wo würdest du gerne ein anderes Verhalten von mir haben? Und dann gibt es Chancen, mich zu verändern. Ihr wisst ja, ich kann den anderen nicht verändern, ich kann nur mich verändern. Aber das kann ich, weil meine Entscheidungen von heute den Bernd von morgen ausmachen. Ich heute schlechte Entscheidungen treffe, dann habe ich morgen ein Problem mit mir selbst und andere sowieso mit mir. Darum ist es gut, in der Liebe zu bleiben. Ich möchte euch jetzt 8 Ergebnisse von Liebe mitteilen. Es gibt viel, viel mehr. Aber mal 8 Stück, so die uns ermutigen können und sagen, wow, also Liebe ist gar nicht so übel, auch für den, der liebt. Hört sich ja manchmal so an, als wäre das nur so ein Verschenken. Aber ich verrate euch was, wer Liebe verschenkt, bekommt mehr. Das ist im Reich Gottes übrigens so. Da wachsen die Dinge am besten, wenn man sie weggibt. Die wachsen wieder im eigenen Leben nach. Das ist fantastisch. Erstes Ergebnis von Liebe ist Adoption. Wenn du in der hebräischen Kulturgeschichte das Thema Adoption studierst, dann wirst du sehen, wie stark dessen Geist wirklich ist. Gemäß dem jüdischen Gesetz ist es illegal, ein Adoptivkind zu enterben. Es ist das sicherste Mitglied der Familie. Und egal wie viele Kinder da sind, das Adoptivkind erhält alle Vorrechte des Erstgeborenen. Das weiß man in unserer Kultur nicht immer automatisch, weil das ist hier ganz anders als in der Zeit Jesu im Orient. Wer da adoptiert war, das war was. Ich meine, ey, Erstgeburtsrecht. Das heißt, ich bekomme den doppelten Anteil vom Erbe und ich führe den Familienclan nach dem Tod des Clanchefs. Das war Führung, das war Einfluss, das war auch monetäre Segen. Adoptiert. Manche haben ja Schwierigkeiten. Er nahm mich an als Sohnesstadt. An Sohnesstadt. Wäre doch besser, ich wäre der Sohn. Aber es ist ein Wort der Adoption, was die Bibel uns verrät. Gott nahm uns an, durch Christus, an Sohnes statt. Er adoptierte uns. Der Unterschied zwischen Geburt und Adoption ist, dass bei der Adoption derjenige, der adoptiert, sich ganz bewusst für mich entscheidet. Und wir haben uns alle für unsere Kinder entschieden, aber da waren sie schon da oder gezeugt oder in irgendeiner Form. Aber da haben wir nicht mehr viel Wahl gehabt. Da waren sie halt, ne? Preis der Gott für eigene Kinder. Aber weißt du, wenn du jemanden damals adoptiert hattest, dann wusste jedes deiner Kinder, der wird mal der Erstgeborene sein. Egal, ob der Erstgeborene hat dann halt gelust. Weil da kam jemand in die Familie, der war jetzt definitiv nach dem Tod des Vaters der Chef. Das ist der Status, den Gott uns gibt, den doppelten Segen und den Führungsgedanken auch in unserem Leben. Das ist schon ziemlich cool. Also Adoption ist eins der Ergebnisse, dass Leuten zustehen, die in der Liebe Gottes wandeln. Das ist wichtig. Die Voraussetzung wird immer wieder genannt im ganzen Neuen Testament. Wenn du nicht in Liebe bist, zum Beispiel nicht in Liebe mit deinem Bruder, hier in der Gemeinde, das ist eines der tödlichsten Dinge, die du dir antun kannst als Christ. Gibt es mehrere Bibelstellen, die das belegen. Gott sagt, wenn du deinen Bruder nicht liebst, liebst du Gott nicht. Autsch. Aber der war böse zu mir. Und? Was du immer liebst zu mir, wird Gott sagen. Wie war es mit dir, bevor du mich kanntest? Wie böse warst du? Und du nimmst dir jetzt raus, den zu lieben und den nicht. Den schlechter zu behandeln als den anderen. Bruderliebe ist ein heißes Thema. Wir lernen das am allerersten zu Hause mit unseren natürlichen Geschwistern. Wenn wir es da schon nicht schaffen, wird die Ehe eine Katastrophe. Ja, weil du wirst deinen Ehepartner nach kurzer Zeit so behandeln wie deine Schwester oder deinen Bruder. Auch das ist nachdenkenswert. Das zweite Ergebnis von Liebe ist Freude. Im Johannes 15 steht, wenn ihr mir gehorcht, Jesus sagte das, meine Gebote haltet, bedeutet das, bleibt ihr in meiner Liebe. Genauso, wie ich meinem Vater gehorche, also seine Gebote halte, und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, jetzt hört zu, damit meine Freude in euch erfüllt werde. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Wow, das ist ein Anspruch. Er starb ja immerhin für uns. Das ist echt große, große Liebe. Und ich weiß nicht, ob wir da alle immer so gut abschneiden, dass wir alle anderen auch so lieben, wie er uns liebt. Sondern wir sind auf dem Weg, sind wir ehrlich. Ich kann das auch nicht immer sagen, dass ich jeden so liebe, wie Jesus, und bereit bin zu sterben und alles. Aber manchmal ist es ja noch viel wichtiger, dass ich bereit bin, für andere zu leben, als fürs Sterben. Für ihn zu leben. Für ihn zu sterben ist ein Moment, für ihn zu leben dauert länger. Und ist nicht unbedingt einfacher. Gott sagt, dass die Freude vollkommen sein soll in uns. Das ist das Ergebnis der Liebe. Wenn du also noch keine vollkommene Freude hast, hast du möglicherweise in dem Bereich noch Nachholbedarf. Du darfst dich weiterentwickeln in der Liebe. Aber er hat ein Ziel vorgegeben. Er sagt, vollkommene Freude. Morgens aufstehst und sagst, boah, ich habe vollkommene Freude. Es ist Montag, juhu, eine neue Woche, ich darf leben, ich darf atmen. Gott ist mit mir, wo immer ich hingehe, das ist cool. Ich darf Menschen lieben heute auf der Arbeit, die mich rummobben, ich darf lieben. Stell dir vor, das ist, was Gott uns verheißt. Vollkommene Freude, steht nicht nur so mehr Freude oder bessere Freude, vollkommene Freude. Drittes Ergebnis von Liebe, lese ich Markus 10. Da erwiderte Petrus, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Besitz um meinetwillen und um der guten Botschaft willen aufgegeben hat, wird jetzt in dieser Zeit alles hundertfach zurückgehalten. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Besitz, wenn auch mitten unter Verfolgung. Und in der künftigen Welt wird das ewige Leben auf euch warten. Hundertfältige Rückerstattung. Ja gut, jetzt ist nicht jeder von uns, der sagen kann, ich habe mein Haus schon mal für Gott verkauft oder für Gott verschenkt. Vielleicht haben wir deswegen noch nicht so viele Häuser. Manch einer hat das schon mit Auto getan oder mit anderen Dingen und hat dann auch erlebt, wie hinterher auf einmal Türen aufgingen und es kam tatsächlich was zurück, wo man nicht erwartet hatte. Ich hatte mal so eine Zeit mit Blumen. Ich habe mal ein paar Leuten Blumen geschenkt und dann kam innerhalb von wenigen Wochen bekam ich so viele Blumen von allen Seiten. Ich habe da bis dahin eigentlich, glaube ich, nie Blumen bekommen und da kamen Blumen von allen Ecken und ich habe dann gemerkt, wow, Blumen gesät, Blumen geerntet, hat funktioniert. Müssten wir ja eigentlich in anderen Bereichen auch mal probieren. So, ich habe seitdem einiges versucht zu säen, habe immer wieder erlebt, wie die Ernte dann auch kam. Und Jesus sagt, hundertfache Rückerstattung. Ich glaube nicht mal, dass das immer heißt, du hast jetzt 100 Häuser Aber das heißt, du hast Zutritt, du hast Gastfreundschaft, du hast Hilfe aus einer Vielfalt von Häusern. Wenn du jemandem durch dein Haus, das Haus ist ja mehr als nur das Steingebäude. Das Haus, was hier beschrieben ist, meint ja Familie, es meint ja Schutz und Einfluss und Unterstützung und Gunst. Und wenn wir das geben, ey, das habe ich so oft erlebt. Du gibst jemandem Gunst, der es nicht verdient hat. Du gibst jemandem einen größeren Geldbetrag, der es nicht verdient hat. Und du machst es, weil, das ist ein Eindruck, Gott sagt dir es. Wir machen das regelmäßig. Und ich sage dir, es passiert immer wieder, dass dann auch was passiert, wo ich nicht erwarte und denke, wow, womit habe ich das verdient? Mit nichts. Aber er sieht ja, was du tust und die Gesetzmäßigkeiten funktionieren. So, ich kann dir immer wieder nur sagen, sei unverschämt großzügig mit Menschen in deiner Umgebung. So großzügig, wie du es dir wünschst, dass andere mit dir wären. Und dann beobachte das mal über ein paar Monate. Was für Dinge passieren, welche Türen aufgehen, die nie auf waren, obwohl du immer lieb warst. Aber Großzügigkeit setzt Gottes Großzügigkeit frei. Nicht nur jetzt in der Gemeinde großzügig geben, das ist cool, mach das. Aber sei anderswo großzügig. Sei bei den Bedienungen, die dich bedienen, großzügig. Sei bei deinem Ehepartner noch großzügiger. Sei bei deinen Kindern großzügig. Sei unverschämt großzügig. Also hundertfache Rückerstattung wäre das dritte Ergebnis von Liebe, was ich gerade meinte. Und das vierte sind Gebetserhörungen. Wieder Johannes im ersten Johannes schreibt, liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Hieran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit leben und Gott voller Zuversicht begegnen können, selbst wenn unser Herz uns verurteilt. Denn Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Liebe Freunde, wenn unser Gewissen rein ist, können wir mit Zuversicht und mutig vor Gott treten. Und wir werden von ihm bekommen, was immer wir erbitten, weil wir ihm gehorchen und tun, was ihm Freude macht. Langsam. Gott gehorchen gleich viel bekommen. Was hat das jetzt mit Liebe zu tun? Gute Frage. Hätte ich selbst gestellt, wenn die nicht gekommen wäre. Derselbe Johannes, der das schrieb, hat Liebe sehr klar definiert. Ich habe euch das irgendwann schon mal gesagt. Er sagte in seinem Brief, Johannes Evangelium, in seinen drei Briefen, und, er erklärt, Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu halten. Gottes Liebe heißt, seine Werke zu tun, also das, was Jesus getan hat. Und drittens, ihn zu lieben heißt, viel Frucht zu bringen. So, das sind drei völlig außerkulturelle Liebesvoraussetzungen für uns hier, die aber damals und für ewig gültig von Gott in seinem Wort klar und deutlich ausgedrückt wurden. Seine Gebote halten, seine Werke tun, viel Frucht bringen. Das ist Ausdrucksform, wo Gott sagt, okay, Andrea liebt mich. Aber ich sage ihm auch dauernd, dass ich ihn liebe. Und ich male ihm Bilder und ich lese in der Bibel. Das ist schon gut. Aber er sagt, die drei Punkte sind wesentlich. Da erkennt Gott, oh, er meint's ernst. Sie meint's ernst. Damit meint, deine Freundschaft zu Gott hört beim Geld nicht auf. Das heißt, deine Freundschaft für Gott hört nicht mit deinem Willen auf. Du unterstellst deinen Willen seinem Willen. Du tust das, was er sagt, auch wenn du anders fühlst. All diese Dinge. Das heißt, du betest mit deinen Kollegen, wenn die krank sind und du den Eindruck hast, Gott sagt, bete. Du gibst eine Predigt-CD jemandem weiter, der dir gerade ein Omelett gebracht hat. Wenn du den Eindruck hast, du solltest das tun. Du outest dich bei deiner Arbeit als Christ, der wirklich noch glaubt, dass Gott heute so Dinge tut. Du tust seine Werke. Stimmt's? Ich habe mit vielen Christen gesprochen, mit einigen, die darin leben, wirklich massiv sogar teils zu leben, und andere, die da eher so am Rande sind. Ich möchte dir verraten, wenn ich mir diese Leben anschaue, dann sind die hoch unterschiedlich in ihrem ganzen Verlauf, und zwar über Jahre und sogar Jahrzehnte. Die heißt, das tun, was Gott will, egal was es sie kostet, denen geht's gut. Die leben auf einem ganz anderen Level, und zwar ständig. Die haben auch Herausforderungen, aber die haben Durchbrüche, wo all die anderen immer nur daneben stehen und sagen, warum erlebt der das und ich nicht? Liebe ist die Antwort. Wie liebst du Gott? So wie du willst oder so wie er sagt, dass es sein sollte? Seine Gebote halten, und zwar auch die, die ich nicht so mag. Seine Worte halten, seine Werke tun, das tun, was er mir mir aufgetragen hat, auch wenn es was Verrücktes ist, wenn es ist, was mich alles kostet, wenn es mich überfordert. Ich sage dir, wenn es von Gott ist, überfordert es dich nicht, aber es fordert dich. Ich kenne das. Das sind die Momente, die ich auch nicht so wirklich eifrig suche. Wenn er richtig fordert, aber ich weiß, wenn man das bekommt, dann geh ihm nach, tu genau, was er gesagt hat, und es wird alles gut. Egal, wie es am Anfang aussieht. Und nicht am Anfang ist der Durchbruch, sondern am Ende. Wenn deine Gebete nicht beantwortet werden, obwohl sie mit Gottes Willen übereinstimmen, lebst du möglicherweise in einem Bereich außerhalb von Gottes Art der Liebe. Vielleicht hast du vor ein paar Tagen über deinen Nachbarn getratscht. Du hast dir schließlich nur seine Unzulänglichkeiten weitergegeben, damit andere besser für sie beten können, oder? Vielleicht hast du deine Kritik gegenüber deinem Zellleiter gerechtfertigt. Er lag falsch, deshalb verdiente er es doch, oder? Vielleicht ist es dir nicht aufgefallen, wie unhöflich du deinen Mitarbeiter behandelt hast, als er einen Fehler machte. Nun ja, jeder im Büro tut das so, das muss sein, damit die Arbeit erledigt wird, oder? Gott ist allen diesen Dingen gegenüber sehr feinfühlig. Er entschuldigt eine lieblose Verhaltensweise nicht so, wie wir das tun. Wir finden immer irgendeinen Grund, hat er verdient. Ich beobachte mich selbst immer wieder dabei und es wird mir Gott sei Dank auch immer schneller klar. Das war jetzt nicht wirklich Liebe. Und dann hat man ja so schöne Ausreden, hat er verdient oder selbst Schuld oder, wisst ihr, das ist nicht Liebe. Ich muss nicht die Probleme der Welt lösen, das meine ich damit nicht. Aber oft habe ich mit meiner Haltung andere Dinge auszudrücken, als ich es tue von meiner Persönlichkeit. Mir geht das manchmal so. Wie gesagt, Gebetserhörungen sind eine der echten und wirklich greifbaren Resultate von Liebe. Das fünfte Ergebnis ist, alles arbeitet zu unserem Besten. Stell dir vor, so ein Generaldirektor kommt morgens in sein Hochhaus und er sieht überall fleißige Mitarbeiter. Schon vorne am Empfang, die Sicherheitsleute stehen bereit, er geht durch die Büros, überall klappern die Computertastaturen, werden die Telefone bedient, Einkauf, Verkauf, Organisation, Personal, Management, alles läuft rund. Genau so geht's dir, wenn du in der Liebe bist. Gott verspricht das. Er sagt wörtlich, und wir wissen, dass für die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Andere Übersetzung sagt, alles zum Guten mitarbeitet. Wir wissen, dass der Psalm 23 sagt, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich bleibe im Hause des Herrn immer da. So, was folgt dir? Du bist nicht Güte und du bist auch nicht Gnade raus. Warum sollten die mir folgen? Wenn das Wort Gottes sagt, wenn ich ihn liebe, muss mir alles dienen. Selbst die Katastrophe, selbst wenn ich einen Menschen verliere, den ich liebe, muss unterm Strich etwas Gutes für mich bei rauskommen. Das ist die Wahrheit. Und ich habe es hunderte von Malen gesehen, im Leben von mir und im Leben von anderen. Glaubst du das? Und wenn du es glaubst, liebst du Gott? Ihr wisst jetzt, ich will was anderes hören als, ja klar, klar. Liebst du Gott nach der Art, wie er Liebe definiert? Nicht nach der romantischen Vorstellung, die uns Hollywood generiert. Oder nach dem, was uns leicht fällt. Liebst du Gott? Hältst du seine Gebote? Tust du seine Werke? Und erwartest du und arbeitest darauf hin, dass du viel Frucht bringst? Leistungsevangelium, kein Bock. Das ist Evangelium. Habe ich mir nicht zusammengeschrieben. Ich habe es vor ein paar Jahren selbst erst so klar entdeckt und ich war erschüttert. Weil ich dachte bis dahin immer, ich weiß Bescheid, was Liebe ist. Und ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, wie Gott geliebt werden will. Und seit ich das so tue, gehen Türen auf, die vorher nie aufgingen. Trotz vieler Dinge, die ich auch damals schon richtig gemacht habe. Liebe ist ein, ich habe es mal in einer Predigt genannt, ein Universalschlüssel, ein Generalschlüssel. Wenn du in Liebe lebst, gehen Türen von ganz alleine auf. Das Leben verliert die Anstrengung. Auch wenn sich das gerade anders anhört. Es ist nicht Leistung, es ist deine Haltung. Und deine Haltung entsteht aus deinen Entscheidungen. Wenn du entscheidest, Gott zu gehorchen in allem, was er dir sagt, dann kann er dir was sagen. Solange das nicht gegeben ist, wird er nicht viel reden. Wozu? Er hat wahrscheinlich längst geredet und du hattest es doch nicht getan. Wie oft sagst du irgendeinem Mitarbeiter eine Anweisung, der es nicht tut? Irgendwann gibst du ihm die Kündigung und sagst, macht keinen Sinn mit ihnen. Ich kann ihnen sagen, was ich will, es passiert nichts. Es ändert sich nichts. Lasst uns anders sein. Wir sind ja nicht nur Mitarbeiter, wir sind ja Söhne und Töchter. Wir tragen die DNA in uns, die unser Vater hat. Und er sagt, er hat uns etwas gegeben, was uns befähigt, das alles in einer großen Leichtigkeit zu tun. Er sagt, ich habe euch einen Geist gegeben, der Liebe, der Zucht, Zucht ist ein anderes Wort für Disziplin, und der Kraft. Das ist ein Geist, den wir nicht erst erbitteln und erbetteln müssen, der ist schon da. Er nennt sich der Heilige Geist und er wohnt in jedem, der Christus sein Leben gegeben hat. Dieser Geist ist da, er wartet nur darauf, dass wir ihn in Aktion bringen. Und das tut tatsächlich unsere Entscheidung, weil er nicht gegen unseren Willen etwas tun wird. Er will, dass wir das Wort lesen, 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 lesen. Jeden Tag. Die Bibel einmal im Jahr ist so eine der kleinen Übungen. Musst du nicht jedes Jahr machen, aber ein paar Mal solltest du es tun. Und dann konzentrierst du dich vielleicht ein Jahr lang mal auf ein paar wenige Bücher der Bibel und gräbst tiefer. Aber sei im Wort. Lass ihn zu dir sprechen. Du wirst Dinge entdecken, gerade auch durch den großen Zusammenhang, die dein Leben verändern. Gott hat seine Segnungen für uns aufgespart, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, steht im 1. Korintherbrief. Wow, hört sich gut an. Gott verheißt die Krone des Lebens im Jakobus und auch das Reich als Erbe. Da stehen gewaltige Dinge bereit. Die Frage ist nur, wann holen wir sie denn ab? Wenn Liebe der Generalschlüssel ist, dann liegt es an uns, nicht an ihm. Also alles arbeitet zu unserem Besten, ist das fünfte Ergebnis von Liebe. Das sechste ist, du liebst deinen Nächsten. Römer 13, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wer ist denn dein Mitmensch? Die Frage wurde ja schon mal gestellt, so ähnlich wie erst mein Nächster. Jesus hat das ja beantwortet. Ich sag's mal ganz einfach, es ist der, der dir körperlich gerade nahe ist. Auf der Arbeit, der neben dir sitzt oder neben dir steht am Fließband. Zu Hause die Menschen, die mit dir die Wohnung oder das Haus teilen. Die in deiner Straße wohnen oder die morgens im selben Bus oder im selben Zug mit dir fahren. Das sind erstmal deine Mitmenschen. Das ist der Postbote, das ist die Kassiererin im Supermarkt. Das sind Menschen, die dir gerade den Parkplatz vor der Nase wegschnappen. Oder im Restaurant die Kellnerin, die dir dann Essen bringt. So viele Möglichkeiten, Mitmenschen zu treffen, die wir, wie es hier heißt, nichts Böses tun. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Vergiss eins nicht. Menschen sind wichtiger als Dinge. Gebrauche nie Menschen dazu, Dinge zu bekommen. Dinge wie Geld oder Vorteil oder Gunst. Gebrauche Dinge, um Menschen zu segnen, um Menschen zu ehren, um Außergewöhnliches zu tun. Denn dafür sind Dinge da. Dinge sind Segenselemente. Je mehr du die fließen lässt, desto mehr kommen sie nach. Glaub mir das, nach 25 Jahren, es funktioniert. Es funktioniert immer. Du bist zum Segnen gesetzt. Und du liebst deinen Nächsten. Das ist eins der Ergebnisse und das ist eines der schönsten. Du bist freigebig, du bist großzügig. Du verschenkst Dinge, anstatt sie teuer zu verkaufen. Du tust Dinge, das, was andere nie tun würden. Und du erlebst viel Erstaunen, manchmal schockiertes Reagieren von Leuten. Schockiere Menschen mit der Güte Gottes. Vergiss nicht, du bist sein Kind. Du hast die Gene in dir. Er ist großzügig, oder? Das war schwach. Er ist großzügig, oder? Wenn du es nie erlebt hast, musst du nichts tun. Aber ich habe es erlebt, immer und immer und immer wieder. Er ist großzügig. Er ist, Er ist ein sehr, sehr großzügiger Vater. Er liebt es, seinen Kindern Gutes zu tun. Und er liebt es, wenn wir Dinge weitergeben, um zu zeigen, er liebt Menschen. Oft brauchst du gar keine Worte zu gebrauchen, wenn du das tust. Und Leute fangen von sich an zu fragen, warum tust du das? Und dann gibst du eine Predigt-CD weiter oder irgendeine Form, lädst zum Essen ein und sagst, können wir gerne mal in Ruhe drüber reden. Da gibt es einen Grund. Ich liebe dich. Das sagt man nicht jedem, aber das ist der Grund. Siebtens, und der Punkt ist wichtig, Minderwertigkeit geht, wenn wir lieben. Im Psalm 139 steht, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Ich muss etwas wert sein, wenn er mich geschaffen hat, im Leib meiner Mutter geformt hat. Ich muss etwas wert sein, wenn Gott seinen einzigen Sohn ans Kreuz einen elenden Tod sterben lässt, um mir eine Brücke zu bauen zurück zu ihm. Ich muss etwas wert sein. Und wenn ich das einmal verstanden habe, dann hängt mein Wert nicht länger davon ab, was Menschen über mich denken. Es kann mich nie mehr so runterziehen wie vorher. Weil ich weiß, ich bin in mir wertvoll. Ich muss nicht ständig irgendwas tun, um zu beweisen, wie wertvoll ich bin. Oft bin ich dann erst in der Lage, wirklich zu lieben, weil ich mir nicht mit der Liebe was zu verdienen versuche. Kennt ihr Leute, die ständig irgendwas für dich tun, nur um ein Dankeschön zu bekommen? Weißt du, das geht einem dann ganz schwer über den Mund, oder? Wenn du merkst, das ist der einzige Grund, das ist dann schon nicht mehr wirklich, dann mach nichts, ist alles gut. Weil da versucht sich jemand von dir etwas zu holen, was du mir freiwillig geben würdest, aber so ist es nicht wirklich schön. Und das machen Menschen, weil sie nicht wissen, wie wertvoll sie sind. Die versuchen sich mit allen möglichen Mitteln Liebe zu verdienen, zu erkaufen, durch ihr Verhalten, durch ihr Geben, durch ihr Mitarbeiten, durch Prostitution, durch alles Mögliche. Leute machen verrückte Dinge, um das zu bekommen, was Gott frei rausgibt in einer Dimension, wie es niemand geben kann. Er liebt uns und Minderwertigkeit geht, wenn du das verstanden hast. Wenn du ihn liebst, auf die Weise, wie er das braucht, seine Liebe fließt immer zurück. Und die Dinge fallen ab, die dich vorher immer unten gehalten haben, weil er erhebt dich. Wer ihn erhebt, wird immer erhoben. Wer ihn ehrt, wird immer geehrt. Das ist das Ergebnis. Und eine Frucht der Liebe noch, beständige Freude kommt. Paulus schreibt das, freut euch, was auch immer geschieht. Er schreibt etwas, was möglich sein muss, wenn er es schreibt. Wenn wir Gott lieben, dann können wir in eine beständige Freude hineinkommen. Eine Freude, die auch dann noch währt, wenn scheinbar alles um uns herum versinkt, alles schwierig wird, alles katastrophal läuft. Die Zeiten kennen wir, da gehen wir alle hier und da mal wieder durch. Aber wenn die Freude da ist, kommen wir da auch wieder raus. Und dann geht auch wieder die Sonne auf. Und dann kommen andere Zeiten. Und wenn ich diese Freude nicht verliere, dann macht mein Leben Sinn, auch mitten in schwierigen Zeiten. Ich habe euch diese 8 Dinge nochmal aufgeschrieben, wenn ihr nochmal reingucken wollt. Ihr habt es auch in euren Handouts nachher. Und ich komme jetzt zum dritten Punkt, nämlich zum Leben des alternativen Lebensstils. Wie mache ich das denn? Zunächst mal entwickelst du starken Glauben. Als Gott Noah sagte, dass eine Flut käme und ihn beauftragte, die Arche zu bauen, hatte noch nie jemand Regen gesehen. Die Erde war immer von unten bewässert worden. Als Noah daraufhin begann, von der bevorstehenden Flut zu predigen und Vorkehrungen traf, indem er ein Boot von der Größe eines Fußballplatzes baute, lachten die Leute natürlich aus. Wahrscheinlich machten sie sich lustig über den verrückten alten Noah und bezeichneten ihn als Fanatiker. Ein Jahr nach dem anderen ging vorbei und Noah baute weiter. Wahrscheinlich sah man auch keine Unwetterwolken am Himmel in der natürlichen Welt, kein Anzeichen dafür, dass was Gott gesagt hatte, dennoch eintreffen würde. Jahre und Jahre und Jahrzehnte vergingen. Noah blieb unberührt. Er glaubte. Er gehorchte einfach Gott. Der Rest der Welt tappte im Dunkeln, aber die Flut kam. Da waren Noah und seine Familie nicht mehr in der Finsternis. Sie waren in der Arche. Du bist wie Noah in der Lage, auch gegen eine Mehrheit das zu glauben, was Gott dir gesagt und anvertraut hat. Wenn du Gott wirklich liebst, dann ist das die Art und Weise, wie du lebst, schreibt Kenneth Copeland. Wenn du etwas in seinem Wort siehst, wirst du dem im Glauben gehorchen. Wenn du zum Beispiel liest, dass Gott einen fröhlichen, großzügigen, schnellbereiten Geber liebt und ihn mit Überfluss belohnt, dann wirst du nicht aufhören zu geben, nur weil dein Bankkonto nicht über Nacht in die Höhe schnellt. Du wirst weiterhin nach dem Wort handeln und dem Herrn vertrauen. Du wirst es tun, weil du ihn liebst. Du wirst es tun, weil du ihm glaubst. Du wirst es tun, weil du ihn segnen willst. Er wird das auch schätzen. Die Bibel sagt, dass seine Augen die ganze Erde durchwandern und jemanden suchen, der so ist. Er fand einen in Noah. Und wenn du ihn wirklich liebst, wird er einen solchen auch in dir finden, schreibt Copeland. Wir wissen, dass es Feinde der Liebe gibt. Ich habe in der ersten Predigt darüber gesprochen, Anfang des Jahres. Feinde der Liebe sind Versuchung, Streit, Neid, Richten, Hochmut und Stolz, barsch zu sein, auf das Natürliche konzentriert zu sein, Lieblosigkeit jeder Art, Unvergebenheit und auch kleine Unbeherrschtheiten, wenn keiner dabei ist. Das sind Feinde der Liebe, die wir besiegen dürfen. Immer wieder, weil die versuchen es doch ab und zu nochmal zu kommen. Vor allem achtet darauf, vor allem bei den Menschen, die man am liebsten hat. Lieber Ehemann, liebe Ehefrau, vielleicht hast du dich schon mal gestritten in deiner Ehe. Und vielleicht kamst du an diesen hässlichen Punkt, wo man geneigt ist, seine Stimme zu erheben. Und nicht nur das, sondern sogar geneigt ist, Worte zu sagen, von denen man genau weiß, dass sie einem hinterher leid tun. Wenn das wieder mal passiert, stell dir doch mal eine einfache Frage. Sag mal, wenn du ein Mann bist, würdest du in dieser Art und Weise mit irgendeiner anderen Frau aus dieser Gemeinde sprechen? Mit einer Schwester im Herrn? Wahrscheinlich wirst du sagen, nie. Das sind doch meine geistigen Schwestern, die würde ich doch nicht so. Und du genauso, liebe Frau, würdest du mit irgendeinem anderen Mann in dieser Gemeinde so barsch und so laut und vielleicht so hässlich reden, wie das zu Hause dann eher mal passieren könnte? Und du würdest es sicherlich auch nicht tun wollen. In solchen Momenten ist es manchmal hilfreich zu erkennen, dass deine Frau nicht nur deine Frau ist. Sie ist auch seine Tochter. Und damit deine Schwester. Und du solltest mit ihr anders umgehen. In solchen Momenten. Vielleicht hilft es gerade jemandem. Und auch lieber, liebe Mann, liebe Frau, genauso mit deinem Mann. Denk immer dran, er ist sein Sohn, den du geheiratet hast. Sein Papa ist nicht nur Papa, er ist auch Schwiegerpapa. Der will, dass du ihn gut behandelst. Dass du fair mit ihm bist und liebevoll. Selbst wenn ihr nicht immer eins seid und nicht immer dieselbe Meinung habt, das ist normal. Aber lieben sollt ihr einander. Mit eurer Haltung, mit eurer Großzügigkeit und mit eurer Großmütigkeit und mit all diesen 8 Geschmäckern der Liebe, die wir aus Galater 5 eben angeschaut haben. Und noch was, etwas, Geschwister, schreibt Paulus, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Wir wissen alle, wir sind Menschen. Und was uns mehr als alles anzieht, sind schlechte Nachrichten. Katastrophale Nachrichten sind so spannend. Was haben die gemacht? Was macht die IS gerade da? Wie furchtbar. Lass uns uns damit beschäftigen. Ebola. Oh, Ebola. Oh, Ukraine geht es jetzt gerade besser, aber das war so übel. Ich muss doch mehr darüber wissen, ich muss mich damit beschäftigen. Wem hilft es? Wenn du was spendest, hilft es jemandem. Aber wisst ihr, unsere Gedanken sind nicht wirklich dafür gemacht, uns ständig mit diesen schmerzhaften Dingen zu beschäftigen. Wir sollten unsere Gedanken reinhalten und mit den Dingen beschäftigen, die aufbauend sind. Das heißt nicht die Not ignorieren, das heißt unseren Fokus festlegen. Die Not kriegst du sowieso mit. Ich bin jemand, der selten Nachrichten schaut, aber glaub mir, alle wichtigen Dinge habe ich mitbekommen. Zeitnah. Das geht schnell. Aber warum muss ich viel Zeit investieren und meinen Gedanken damit füttern? Ich mache das mit Dingen, wo ich was ändern kann. Aber wo ich nichts ändern kann, reicht mir die Information. Und ich möchte meine Gedanken mit dem füttern, was hier Paulus mir vorschreibt, mir empfiehlt. Aus dem Philipperbrief ist das, Philipper 4. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Warum? Weil ich immer zu dem werde, was ich anschaue. Schaue ich auf Angst, wird Angst in mein Leben kommen. Schaue ich auf Not zu lange, werde ich Angst bekommen. Bis hin zu Todesangst kann kommen, wenn ich mich ständig mit Dingen beschäftige, die furchtbar sind. Und ich meine, 100 Jahre zurück hätten wir von all diesen Dingen wahrscheinlich sehr wenig mitbekommen. Dann ist man in seinem kleinen Dorf gewesen, hat miterlebt, was da passiert, das wusstest du dann schon gut. Aber alles darüber hinaus, was in der nächsten größeren Stadt passiert, das hat dich nur selten und oft sehr viel später erreicht. So, die Menschen waren damals ein Stück weit noch mehr mit Frieden behaftet wahrscheinlich als heute. Weil heute passiert irgendwo ein Flugzeugunglück, irgendwo weit weg und wir haben es hautnah am Bildschirm. Was ja nicht schlecht ist. Schlecht ist nur, sich damit ständig zu beschäftigen, sich da sogar reinzusteigern. Gerade ängstliche Personen können da richtige Psychosen entwickeln durch Angst. Ich lade Angst ein. Ladet doch die anderen Dinge ein. Wir Christen müssen unsere Augen, Ohren und Münder nicht mit all den anderen Dingen füllen, wie es in unserer Umgebung vielleicht üblich ist. Wir verzichten auf all das negative Gift in Form von Versuchung, von Zweideutigkeiten, von Ehrlosigkeit, von Lieblosigkeit. Ich habe mir abgewohnt, einige Fernsehserien zu schauen, weil ich gemerkt habe, dass das die Schwerpunkte waren. Da ging es nicht um Ehre, Respekt, Liebe, Werte, es ging ums Gegenteil. 45 Minuten für 45 Minuten für 45 Minuten. How I Met Your Mother. Big Bang Theory. Und was es alles gibt. Ich meine, ihr könnt es gucken, es liegt an euch. Aber überlegt mal, was zieht ihr euch damit rein? Was sind die tatsächlichen Werte hinter diesen Sendungen? Ist es das, was ihr in eurem Leben wollt? Dann schaut es euch an. Weil es wird Stück für Stück Bereiche in eurem Leben erobern, Einstellungen erobern. Und dann kommt der erste Ehekrach und dann geht es schief. Und dann merkt man, hey, wo kommt denn das gerade her? Warum habe ich so eine blöde Erwartung? Was hat Pornografie mit Männern gemacht? Was für Erwartungen sind inzwischen da bei jungen Leuten, die gar nicht wissen, was real läuft? Weil ihre Gehirne vollgefüllt sind mit völlig schrägen Bildern und Sexualität völlig entartet ist. Wo kommt's her? Ich habe mich damit beschäftigt. Und dann habe ich als Mann meine Kämpfe, musste wieder raus. Das ist nicht einfach. Schaut, womit ihr euch füllt. Ein Lebensstil der Liebe ist nicht billig und war es nie. Er kostet mich was. Hingabe oder die Bibel nennt es Absonderung, ist das, was Christus von uns erwartet. Das ist ein altmodisches Wort, aber ich verrate dir was. Das Wort ist aktuell für die Gemeinde von heute. Auch wenn es für uns altmodisch klingt. Sich abzusondern von Dingen, die alle machen, ist nie altmodisch für Gott geworden. Wir halten es ja oft für so moderne Christen. Wir sind ja besser als unsere Vorväter. Sind wir das wirklich? Vielleicht haben wir ein bisschen mehr Erkenntnis. Das wäre gut. Aber die baut auch wieder auf dem auf, was andere vorher schon erkannt haben. Und die nach uns kommen, werden hoffentlich noch größere Erkenntnis haben, weil sie auf dem aufbauen, was wir heute haben. Aber Grundaussagen der Bibel verändern sich nicht. Die Hingabe zu Gott heißt immer das Trennen von der Welt. Und das hat auch immer wieder konkrete Maßnahmen zur Folge, die nur ich tun kann. Ich kann das niemandem befehlen, das ist immer wieder gesetzlich. Aber jeder muss sein eigenes Leben danach abklopfen. Gott, gefällt dir das? Ist das übereinstimmt mit dem, was dir wichtig ist? Oder ist es voll gegen das, was dir wichtig ist? Und dann muss ich Entscheidungen treffen. Und ich werde die Frucht meiner Entscheidungen ernten in meinem ganzen Leben. Bitte versteht das jetzt nicht als irgendeine Bevormundung von meiner Seite. Ihr müsst selbst, jeder ist für sein eigenes Leben verantwortlich. Mein Job ist nur, euch zum Nachdenken zu bringen. Und schauen, wo ist vielleicht da noch was zu klären wäre, was ihr vielleicht bisher nicht so gesehen habt, weil ihr das Wort in dem Bereich nicht gekannt habt. So, prüft es, sprich mit Gott drüber oder mit eurem Zellleiter, mit reifen Christen und schaut mal, ob nicht eine Veränderung hier und da für euer eigenes Leben so wichtig wäre und so hilfreich. Ich fasse zusammen. An deiner Lebensfrucht im Alltag kannst du ablesen, wie sehr du bereits in Gottes Liebe wandelst. Weil all das Wissen über die Liebe hilft nur so weit, wie ich es lebe. Die Ergebnisse von Liebe sind Adoption, Freude, hundertfache Erstattung, Gebetserhörung. Alles dient zu meinem Besten. Du liebst deinen Nächsten. Minderwertigkeit geht. Und stattdessen beständige Freude kommt. Durch das Leben des alternativen Lebensstils der Liebe entwickelst du starken Glauben, besiegst die Feinde der Liebe in deinem Leben und richtest deine Gedanken auf das Gute aus. Eine Geschichte zum Schluss. Ein gesetzesloser Motorradfahrer kam vor ein paar Jahren zu einem Prediger und sagte: Ich habe gehört, dass du für die Kranken betest. Mein Sohn hat Krebs. Würdest du für ihn beten? Ja, sagte der Prediger kurz und betete. Und der Herr heilte den Jungen durch das Gebet. Kurz darauf kam dieser Rocker zurück und er sagte: Ich bin hier, um mein Leben Gott zu geben. Er heilte meinen Jungen und ich will jedem, der so etwas für mich tut, für den Rest meines Lebens dienen. Du und ich, wir hatten vielleicht nicht dasselbe Erlebnis wie dieser Rocker, aber wir sind dennoch in derselben Position. Als wiedergeborene Kinder Gottes wurde jeder von uns von einem geistlichen Krebs geheilt, der uns zur Hölle verdammt hatte. Wir wurden aus dem Reich der Finsternis befreit und ans Licht gebracht. Wir wurden von den Banden des Todes gelöst und bekamen Gottes Geschenk des ewigen Lebens. Liebe Freunde, manchmal vergessen wir es ein bisschen. Mir ist es zumindest schon passiert. Was dieser Rocker getan hat, ist das, was ich getan habe. Und diese Entscheidung war für mich genauso ernst wie die Entscheidung meiner Frau zu lieben und zu ehren bis zu meinem letzten Tag. Ich habe gesagt: Gott, du hast mein Leben geheilt und du hast mich gerettet aus einem sinnlosen und ziellosen Leben, aus einem Leben, was wertlos war. Ich war erst 20, aber das wusste ich schon. Da gab es nicht viel. Ich hatte nichts zu bieten, ich hatte nichts zu bringen. Und er hat mich trotzdem genommen. Er hat alle meine drei Kinder gerettet. Keines von meinen drei Kindern hatte vor seiner Geburt noch Herztöne. Alles waren Risikogeburten. Alle drei sind noch da, sind gesund und stark und wunderschön. Gott hat mein Leben gerettet. Und es gibt kaum einen Tag, wo ich das nicht weiß, wo ich das ihm nicht sage. Sag: Danke, Herr, dass du mich nie aufgegeben hast. Auch nicht in Zeiten, wo ich ungehorsam war, wo ich schwierig war. Mein Leben ist nur das, was er mir geschenkt hat. Er hat mir Fähigkeit gegeben, er hat mich oft bewahrt, hat mein eigenes Leben mehrfach gerettet, auch vor Fastunfällen. Manchmal vor Unfällen, die unmöglich zu erklären sind, warum sie nicht zustande kamen. Ich möchte so Mut machen, diesem Gott alles zu geben. Nicht nur ein bisschen Frömmigkeit. Wir sind keine religiöse Gemeinde. Religion spielt hier keine Rolle. Du sollst nicht, du darfst nicht, du musst. All das ist nichts, was bedeutend ist für dein Leben. All das, was wirklich Bedeutung hat, ist das, was du entscheidest und wo du sagst: Gott, dir folge ich nach. Gegen meine Gefühle, gegen meine Erfahrungen, gegen das, was ich fürchte, wovor ich mich sorge und so weiter. Ich mag diese Geschichte mit dem Rocker so gern, weil ich mich darin wiederfinde. Gott, mein Leben ist deins. Mach, was dir gefällt. Lass mich eine Münze sein in deinem Portemonnaie. Gib mich aus, wozu du willst. Ich bin hier. Ich bin dein Diener. Leute, ich mache so viele Fehler immer noch. Aber er nimmt mich beim Wort. Und er nimmt dich beim Wort. Ich möchte jetzt mit uns ein Gebet der Hingabe beten. Was vor allem für die sind, die sagen: Ich habe das noch nie festgemacht. Ich habe bisher nie mein Leben Jesus gegeben. Ich habe nie um Vergebung meiner Schuld gebeten. Ich möchte es jetzt tun. Und ich bitte euch aufzustehen für diesen heiligen Moment. Vielleicht ist es für jemanden der Moment seines Lebens. Als ich das getan habe vor vor fast 27 Jahren, mein Gott, war das die Wende für alles in meinem Leben, für alles. Konzentrier dich auf ihn. Jesus Christus ist hier. Der König ist hier. Und sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz starbst. Ich bringe dir jetzt alle meine Lebensschuld. Bitte vergib mir. Nimm das von mir. Mach mich ganz rein davon. Ich will dir nachfolgen, Herr. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Ist jemand hier, der das Gebet für sich heute zum ersten Mal richtig und deutlich und klar gemeint und besprochen hat? Wenn das jemand zu Hause getan hat, dann bitte schreib mir doch. Ich würde gerne Ihnen, dir etwas zukommen lassen und mich mit dir freuen über die Entscheidung, die du getroffen hast.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir. Und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5, in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.